Radio 1.
Ich sagte eingangs für den Fall, dass Sie gerade in Aufräumwut sind, dann widerspricht das möglicherweise Ihrer Habelust, denn Sie kennen den Konflikt zwischen ich möchte es gerne behalten und eigentlich soll es weg. Es gibt ein neues Buch, wo die Dinge, von denen wir denken, dass sie übrig sind, eigentlich zu einer Art Chiffre der Zeit werden, wo, wenn sie denn rumliegen, man den Eindruck hat, sie seien eigentlich eine Art Brailleschrift. Wenn man ihre Oberfläche berührt, dann kann man Identität anderer Menschen lesen. Dieses schöne Buch hat zusammengetragen, in Erinnerung und zwar auch in freudiger ihrer eigenen Eltern, tatsächlich aus dem Rheintal kommen, Susanne Meyer, Zeitredakteurin. Und das schöne Buch, ein Buch über die Dinge des Lebens, hat sie mitgebracht. Grüße herzlich, hallo.
Guten Tag.
Wo sind die vielen Moselflaschen Wein geblieben?
Ja, die mussten wir ehrlich gesagt entsorgen, weil der Wein natürlich gekippt war in diesen vielen Jahren, in denen meine Mutter, glaube ich, dann eher auf Dujardin umgesattelt hatte und auf kleine Piccolos und so weiter. Die sind einfach, das ist etwas, was entsorgt werden musste.
Sie beschreiben eigentlich Netflix und YouTube als die Kathedralen, in denen schwarze Messen der Entmüllung gelesen werden. Also sind Sie die hohe Priesterin des Behaltens geworden?
Nein, die Hohepriesterin glaube ich nicht. Das würde meiner rheinischen Natur, meiner Frohnatur nicht entsprechen. Aber tatsächlich sehe ich das sehr kritisch, dieses Wegwischen der ganzen Vergangenheit. Wir sind ja so in Wegwischgenerationen, wo man Partner durch Wischen findet und alle solche Sachen macht und auch sich selbst neu erfinden will, indem man alles andere entsorgt. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich dieses Haus meiner Eltern im Rheinland ausgeräumt habe, dass man nicht nur sie da findet und die Vergangenheit, sondern auch sich da neu findet. Deswegen bin ich gegen diese, ja, wie schwarze Messen zelebrierten Enträumungsrituale.
Aber ist es denn so, dass man im Grunde genommen erstmal nochmal behalten und dann ein Buch drüber schreiben und dann kann man es wegwerfen? Oder haben Sie die ganzen Sachen auch noch, die Sie so liebevoll beschrieben haben und mit deren Hilfe Sie sich nochmal die Identität in das Leben Ihrer Eltern erschlossen haben?
Also ganz, ganz viele Sachen habe ich natürlich nicht mehr. Diese Kilometer von Abendkleidern, die meine Mutter auf ihren Weltreisen auf den Kreuzfahrtschiffen getragen hat, das ist alles weg. Und auch ihre wunderbare Garderobe ist auch weg. Das ist alles gestiftet. Das ist zu Oxfam gegangen. Ganz viele Sachen, kleine Sachen habe ich noch. In meinem Sessel liegt ein kleines Kissen mit einem Rosenstoff. Und das waren früher die Vorhänge im Wintergarten des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin. Die haben sich mir sehr eingeprägt, weil da eine alte Hausangestellte aufgebahrt war und ich stand da bei ihr und guckte auf diese Vorhänge und es ist für mich so ein Beispiel von schönen Dingen, die jetzt noch in meinem Leben sind.
Mhm. Sie lesen in der Vergangenheit Ihrer Eltern so eine Art Vergangenheit der Eltern selber heraus, wie normalerweise die Kaffeesatzleser. Also es sind, ja, nur, dass Sie quasi in die andere Richtung blicken. Sie haben unter anderem eine Kittelschürze oder mehrere Kittelschürzen gefunden und da haben Sie mich echt vor einen Neologismus gesetzt, ein Busentütchen. Ich habe es versucht zu googeln. Es kam dann Busentorte und die üblichen Obszönitäten aus Marzipan raus. Was ist denn ein Busentütchen an der Kittelschürze?
Ich glaube, ein Busentütchen entsteht, wenn man diese Art Panzer trägt, die Frauen in meiner Kindheit trugen, um irgendwie die Fleischmassen und die Busenmassen irgendwie in Form zu bringen. Und die waren mir sehr vertraut, weil wir natürlich nicht so viele Kinderbücher hatten. Deswegen wurde immer der Otto-Katalog gelesen und dann wurde das alles ausgeschnitten. Und die sehen aus wie sozusagen die Rüstungen von sehr schönen Ladies in Science-Fiction-Filmen. Und das sind so kleine Tüten, so kleine Kegel sozusagen.
Ach, das? Okay.
Diese kleinen Kegeltüten pieksen dann aus diesen Kittelschürzen raus, die Frauen damals immer anhatten.
War das eine tränenreiche Zeit für Sie eigentlich in dem Keller oder auch eine genussreiche? Oder schließt sich das nicht aus?
Also ich habe nachts manchmal wach gelegen und darüber nachgedacht. Ich habe nicht geweint. Ich war manchmal sehr aufgewühlt. Und Genuss würde ich das nicht nennen. Das hat neulich Shelley Kupferberg, die wunderbare Berliner Journalistin, hat zu mir gesagt, wahrscheinlich fühlt es sich besser an, es jetzt alles zu wissen, was in dieser Vergangenheit vergraben war. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, es geht nicht in Richtung Wellness. Es geht in Richtung verstehen wollen, wer die waren und wer man selber war. Und es macht einem vielleicht ein bisschen klüger oder geduldiger den anderen gegenüber. Aber Glück, glaube ich, ist kein keine Kategorie da.
Ein Buch über die Dinge im Leben, darüber reden wir gleich noch. Das Buch haben Sie mitgebracht. Gibt es eigentlich hier was, wo Sie gleich reingekommen sind? Also hat sich Ihr Verhältnis zu den Dingen verändert? Gucken Sie jetzt auch auf die Welt und denken, das könnte ich hier als, ja wie auch immer, Souvenir mitnehmen? Oder ist das nicht der Blick, den Sie dadurch gewonnen haben?
Nee, das ist nicht der Blick. Es gibt eher den Blick zu Hause. Also ich bin ja umgeben von diesen Dingen. Ich habe, in meinem Wohnzimmer steht noch der schöne alte Schrank, in dem die Kinderkleider waren von mir und meiner Schwester. Und das ist mir immer sehr präsent sozusagen. Ich kann das auch ganz schlecht dann loslassen. Ich will das auch nicht. Ich freue mich an diesen Dingen. Wenn überhaupt was, glaube ich, fände ich es auch schön, wenn dieses Buch vermitteln würde, dass man mit diesen Dingen auch leben kann und was für sich da rauszieht.
Muss nicht immer alles sofort weg, jedenfalls.
Auf gar keinen Fall. Es steckt ja auch sehr viel Arbeit in diesen schönen alten Dingen zum Beispiel.
Bei uns in der Sendung ist Susanne Meyer, Zeitjournalistin und Buchautorin, die ein Buch über, so heißt es, die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen, geschrieben hat, erschienen im Berlin Verlag, 304 Seiten, voller Dinge, vor denen man keinen Ding-Ekel entwickeln darf. Sie sprechen an einer Stelle von Ding-Ekel, an mehreren kommt es auch durch. Warum haben wir diesen Ding-Ekel gegen Besitzen entwickelt, also gegen den Sie ja auch anschreiben, sehr liebevoll?
Ich glaube, es ist auch ein Symptom des global sich sozusagen um den Globus wälzenden Kapitalismus, von der unglaublich viele Dinge in unser Leben spült. Also wenn ich hier durch eine Einkaufsstraße gehe, dann quillt ja praktisch der Dingbestand dieser Welt auf diese Fußgängerzonen hinein, in großen Körben, Plastikdosen und so weiter, Plastikflaschen, merkwürdige Kissen, merkwürdige Decken und so weiter. Und ich glaube, wir empfinden dieses zu viel, auch diese industrielle Produktion, von der wir letztlich nie wissen, kommt es vielleicht doch aus einem Straflager in China. Wir haben diese Gegenstände, von denen wir ahnen, dass da eine Ausbeutung eines Landes oder eines Erzes zum Beispiel, unsere Handys, ja, dass das alles damit verknüpft ist. Und ich glaube, wir nehmen diese Nachrichten auf, dass wir zu viele Dinge besitzen, dass sie die Welt vermüllen werden, dass sie gar nicht abbaubar sind, dass zu ihrer Herstellung eben ausbeuterische Arbeitsverhältnisse herrschen. Sie kommen zu uns durch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse von Amazon-Kurieren, die schlecht bezahlt werden oder also unter Mindestlohn bezahlt werden. Und dann entwickelt man, glaube ich, so ganz tief innen so eine Abwehr gegen diese Dinge. Das ist was anderes, als wenn man irgendetwas ganz lange in der Familie hat und weiß, dass das der Großvater gemacht hat oder dass es etwas ist, was die Mutter sehr geschätzt hat. Oder man ändert sich, habe jetzt eine kleine Fußgängerbank zu mir genommen, auf die ich geklettert bin, wenn ich beim Schlachten in unserem Dorf an den Topf kommen wollte, in dem ich die Blutwurst gerührt habe. Das ist was anderes. Das hat noch von dem Topf, der dann da abgesetzt wurde, so einen komischen kleinen Brandrand. Also da, man kann eine Zuneigung zu Dingen entwickeln, aber auch eine Abwehr und einen Ekel diesen Dingen gegenüber.
Also Sie schreiben für eine Gebrauchsgesellschaft und gegen eine Verbrauchsgesellschaft im Wesentlichen. Es gibt eine Stelle, die hat mich echt gerührt, weil es ist einer der größeren Fauxpas in meinen letzten Lebensjahren, dass ich die Wohnung, als ich mal die Wohnung meines Vaters leergeräumt habe, gab es eine Kommode, in der ich nicht nachgeguckt habe. Und in dieser Kommode waren alle Familienfotos drin, die
ich besaß.
Das war eine Riesenkatastrophe. Er hat nie etwas nachgefragt, aber er hat immer nach diesen Fotos gefragt. Was hat das gemacht, als Sie diese beiden Pappkartons gefunden haben mit den Bildern? Also war das ein unschätzbarer Schatz eigentlich von großem Wert? Was war Ihre
Reaktion? Das war völlig überwältigend. Das waren ja zwei Boxen. Ich habe es die Mama-Box und die Papa-Box genannt. Sie waren an verschiedenen Orten. Die Mama-Box, eine Schatulle aus Holz. Ich weiß mittlerweile, dass es ein russisches Produkt ist, ein russisches Handwerkerprodukt. Das heißt, womöglich aus diesem Feldzug in Petersburg und weiter zurückgekommen. Diese Box war im Schreibtisch ganz hinten versteckt und es hätte leicht passieren können, dass ich sie nicht gefunden hätte. Und sie war voller Fotos, die meine Mutter als schöne, junge, blonde, strahlende Frau zeigte. Eine Frau in einem Leben, das sie geführt hat, bevor ich auf der Welt war. Und es war ein großer Schock festzustellen, jetzt im Rückblick, dass meine Mutter die schönste Zeit ihres Lebens ohne mich hatte, sozusagen. Das wirft einen neuen Blick auf sie und auch auf mich natürlich und auf die Familie. Die Papa-Box ist aus Pappe, wie Sie schon sagten, einer schönen, weichen Pappe, die man gerne anfühlen mag. Es steht aber drauf Feldpost und es steht drauf Gefreiter Dr. Hans Meyer. Und man macht sie auf und es quälen einem praktisch hunderte kleine Kriegsbilder entgegen. Die war irgendwo im Keller, ganz hinten, wo noch Bücher gestapelt waren und die alten Gartensachen, die niemand brauchte. Es war wirklich geradezu versteckt. Und es war ordentlich sortiert in kleinen Umschlägen. Und das war wirklich ein Erlebnis der anderen Art. Ich habe sie sehr oft jetzt rausgeholt und angeguckt und werde es immer wieder tun, weil sie mir etwas über eine Zeit im Leben meines Vaters erzählen, über die er natürlich nicht gesprochen hat, nur in kleinen Modulen, die er immer wiederholt hat. Wie schön das Segeln in Oslo war, wie toll das Skilaufen in Zakopane. Und dann sehe ich Bilder von Skov vor Petersburg mit Erschießungen oder ich sehe aus kleinen Städten in Polen Bilder, wo Männer in langen schwarzen Mänteln an der Straße entlang Gruben ausheben. Das ist schon alles richtig furchtbar. Und das hat mich auch sehr erschüttert und hat auch mein Verhältnis zu ihm geändert. Die Frage, wie ist das wohl, sowas zu fotografieren? Die Frage, er hatte diese Bilder ja sicher in sich, in einer Zeit, in der ich mit ihm zusammen in meinem Elternhaus gelebt habe. Also diese beiden Boxen haben sehr viel in meinem Leben geändert und ich bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.
Aber sprechen die Dinge wirklich zu Ihnen über die Menschen, denen Sie gehört haben, oder sagen Sie Ihnen nicht eher etwas über sich selber aus, nämlich Ihre hingebungsvolle, sehr liebevolle, intellektuelle und kluge Art und Weise, Dinge neu jeweils orten zu können? Also jemand, der nicht ihr Verstand, nicht ihr Gemüt, nicht ihre Emotionalität und Empathie hat, für den sind das einfach nur Dinge, die anderen gehörten.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man ein Bild seines Vaters auf dem Eiffelturm sieht, in eigentlich so einer ganz lässigen Siegerpose und sieht Paris unter ihm ausgebreitet, die Stadt, die auch ich liebe. Und da hinten steht Juni 1940, das ist genau der Monat, in dem die Deutschen da einmarschiert sind. Und man sieht dann irgendwelche Soldaten, die sich am Ehrenmal der gefallenen Soldaten in Erinnerung des Ersten Weltkrieges, wo ja Millionen gefallen sind, da rumlümmeln. Das glaube ich, diese Frage wird sich jeder stellen, der auch noch halbwegs ein historisches Bewusstsein hat. Man muss bei manchen Sachen nachforschen. Die Bilder der polnischen Schneelandschaft zum Beispiel haben sich mir erst erschlossen, tatsächlich durch Nachrecherche. Man sieht dann immer auch so Bauernhöfe mit so dicken Schneekissen auf den Dächern. Und mir ist plötzlich klar geworden, in irgendeinem Buch wird erwähnt eben, dass es nicht nur Juden freigestellt ist, sondern die Bevölkerung vertrieben wurde. Und dass das alles Häuser sind, die viel Schnee auf dem Dach haben, weil da einfach niemand mehr wohnt. Das ist schon sehr erschütternd und das führt zu immer mehr weiteren Fragen natürlich, ja.
Bevor Sie demnächst also in Ihren Keller gehen und irgendetwas wegwerfen, kaufen Sie vielleicht erst was Neues, nämlich die Dinge unseres Lebens und was Sie über uns erzählen. Erschienen im Berlin Verlag, 304 Seiten, 20 €. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne Meyer für Ihren Besuch.
Alles Gute. Vielen Dank, Herr Wiebrecht. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ja.